Die Bahn zieht sich zurück.
Ach was? Ja. Aus Stuttgart 21 etwa?
Nein, warum soll sie sich da zurückziehen? Oder wie? Wird es teurer oder was?
Oh, warte, jetzt ganz überraschende Antwort. Ja!
Nein!
Doch!
Ja, das hat ja niemand ahnen können. Ja. Da sind ja die Juchtenkäfer aus alten Wolken gefallen, aber.
Komport Nummer 315, untherapiert. Hallo und herzlichen Glühstrumpf zum 315. Komport, den ich am heutigen kühlen, aber zumindest nicht regnerischen Freitag, dem 13. April 2012 aufgenommen habe.
It is 11:37.
Jawohl, ja. Und da hinten fährt gerade ein Bus. Den kriege ich aber nicht. Das Intro habe ich aus der neuesten Anstaltssendung und ist die Anstaltsversion von Fefes. Also da konnte ja niemand mit rechnen. Aber ja. Und der Titel bezieht sich ganz nebenbei auf die Augengeschichte. Genaueres erzähle ich am Ende von Teil 3. Was es hier aber ansonsten wieder zu hören gibt, ist die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit einer Meldung aus Space und mit der Augen. Geschichte. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe Atommeldungen, Terrormeldungen und viele andere Meldungen. 6 Grad, angeblich partly sunnige. Quite cool greetings. Die 6 Grad, die windschillen wie 5, Comfort Level wie 4 und der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 22 km/h aus dem Westen. Oder so. Und dieses komische Baustellengelände ist jetzt hier mit so lustigem Flatterband abgesperrt. Zumindest die Zufahrten. Aber ja. Sodele. Da hätten wir dann mal. Also erstens, da bin ich wieder. Völlig überraschend. Da hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Da hätten wir erstmal Atommeldungen. Und zwar hatte ich ja letzte Woche schon Ponli. Oder wie man es auch aussprechen könnte, Penli. Französische, in der Normandie irgendwo versteckte AKW. Das ist nämlich letzten Freitag noch als Störung eingestuft worden. Auf der weltweit gültigen INES-Skala ist dies die zweitniedrigste Stufe. Das AKW Ponly im Nordwesten Frankreichs war gestern nach einem Brand abgeschaltet worden. An einem Reaktor trat radioaktives Wasser aus. Das radioaktive Wasser hatte ich letzte Woche irgendwie nicht mitbekommen. Also es ist überhaupt keine Gefahr für niemanden. Komisch, warum steht das in den Meldungen nicht? Na, also ich meine, wenn es in den Meldungen steht, dann ist es ein Grund wegzulaufen. Wenn es nicht in den Meldungen steht, darf es akut auffallen. Aber hey. So, dann gab es Netzpanik. E.ON-Vorstandsmitglied Klaus-Dieter Maubach hat vor einer Überlastung der Stromnetze gewarnt und eindringlich zu einem größeren Tempo beim Ausbau gemahnt. Für ihn sei der Rubikon endgültig überschritten. Wann tritt der Herr Bundespräsident zurück? Wenn zur Sicherheit der gesamten Stromversorgung die ersten Kunden, wahrscheinlich große Unternehmen, ungeplant abgeschaltet werden müssten, sagte Maubach der Passauer Neuen Presse. Das werde vielleicht nicht gleich heute oder morgen der Fall sein, aber er wolle nicht ausschließen, dass das ansonsten die nächsten Jahre passiere. Panik, weil die Stromausfälle, die ja schon im Winter 2011 nach 2012 passieren werden. Richtig, kein einziger. Ja, aber die Netze, denk doch an die Netze. Also mal davon abgesehen, dass irgendwie die Stromkonzerne dafür Geld nehmen oder die Netzeigentümer dafür Geld nehmen, dass da Strom durchs Netz durchgeleitet wird und das nicht wenig, dafür, dass da eigentlich bloß Anlagen stehen, die, ich weiß nicht, wie wartungsintensiv für so eine Stromleitung, so eine Hochspannungsleitung da ist, aber nach meinem naiven Verständnis steht die da eigentlich den überwiegenden Teil der Zeit einfach nur und kostet erstmal nur dadurch, dass sie da steht, überhaupt nichts. So, eventuell kosten die Masten da, wo die stehen, irgendwie ein bisschen was dafür, dass sie da stehen dürfen. Das dürfte sich allerdings relativ konstant und ziemlich übersichtlich halten, würde ich mal erwarten. Plus, wenn es sich nicht lohnen würde, dann hätten sie schlicht und ergreifend falsche Geschäftsmodelle. Ne? Also diese Panik, die da jetzt schon wieder verbreitet wird, finde ich irgendwie putzig. Ja, weil mit den Stromausfällen noch im Winter hat es ja nicht geklappt. Ne? Das ist so ähnlich wie der Terroranschlag noch im November 2010. Ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann Pennkühl, weil Penly ging natürlich auch noch weiter, der nach einem Feueralarm abgeschaltete Reaktor des nordwestfranzösischen Atomkraftwerks Penly ist nach Angaben des Betreibers nun völlig abgekühlt. Nun wie Samstagmittag. Ja, also, wir haben da ein AKW, das hat irgendwie ein Feuerchen und sie haben dann irgendwie anderthalb Tage gebraucht, bis das Ding tatsächlich kühl war. Ja, also für den Fall, dass nochmal irgendwo jemand ein Märchen erzählen sollte von wegen AKWs seien harmlos, hier ein wirklich relativ kleiner Störfall, der auch immer noch anderthalb Tage gebraucht hat, bis er voll im Griff war. Damit seien eingehende Untersuchungen und eventuell notwendige Reparaturen möglich, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Repräsentanten des Betreiberkonzerns EDF. Die nationale Aufsichtsbehörde ASN hatte den Zwischenfall gestern nach einer Inspektion vorerst mit der niedrigsten Stufe 1 klassifiziert. Ne, zweitniedrigste habe ich im Gehörgang. Und niedrigste Stufe ist meines Wissens, also erstmal gibt es nicht meldepflichtig. Gut, ich weiß nicht, nach welcher Skala die da vorgehen, aber erstmal gibt es nicht meldepflichtig. Das ist die unterste Stufe, weil es ist keine Stufe. Dann gibt es kleinstes meldepflichtiges Ereignis, Stufe 0. Stufe 1 ist da irgendwie nicht die kleinste. Ich weiß auch nicht. Aber ich meine, gut, den Eindruck kann man dann irgendwie ab und zu mal, aber ja. So, am Mittwoch gab es dann Auskost, weil nämlich der Atomausstieg einer Studie zufolge die Energiekonzerne bis zu 44 Milliarden Euro kosten könne. Um gegen die mögliche Pleite eines Kernkraftwerksbetreibers gewappnet zu sein, schlägt das Forum Ökologische Soziale Marktwirtschaft einen öffentlich-rechtlichen Atomfonds vor. Nur nochmal zum Mitmeißeln. Die Atomkonzerne, das sind die Milliarden. Jeden einzelnen Tag, den ein AKW an ist, damit machen, dass das AKW an ist, ohne dass da entsprechende Kosten gegenüber stünden. Also warum zum Fick soll da jetzt die Öffentlichkeit für bezahlen, dass eventuell möglicherweise vielleicht ein AKW-Konzern sich eventuell doch vielleicht verrechnet hätte haben können? Na, mal ganz davon abgesehen, also die 44 Milliarden, das sollten eigentlich durch die Rückstellungen, die die AKW-Konzerne gefälligst zu bilden hatten, gedeckt sein. Ob es gedeckt ist, weiß ich nicht. Aber es hätte gedeckt sein sollen. So. Na, sie hatten die Aufforderung, Rückstellungen zu bilden für Abschaltung und Rückbau der AKWs. Sollten Atomkonzerne das nicht getan haben, wäre das jetzt ein verdammt guter Grund, an sämtliche Vorstände der AKW-Konzerne heranzutreten und deren Privatvermögen dafür heranzuziehen. Und sollte das Geld nicht reichen, was höchstwahrscheinlich ist, dann, nun ja, ihnen alles wegzunehmen, sie in die Privatinsolvenz zu schicken. Und zwar Privatinsolvenz im Sinne von, also sollten sie jemals noch irgendwie 3,50 Euro haben, mehr als Hartz IV, wird ihnen das sofort wieder weggenommen. Na? Da. Also jetzt darf man rechts abbiegen. Auch wenn hier so ein Schildchen in angeschrägt rumsteht, was man ganz schnell wieder hinstellen kann, was das Rechtsabbiegen verbietet. Aber meins davon abgesehen, dass hier Autos rechts abbiegen. Ja. Und jedenfalls in einer von Greenpeace in Auftrag gegebenen Studie vertreten die Experten die Ansicht, die bisher bei E.ON, RWE, Vattenfall und ENBW angehäuften Rücklagen seien nicht insolvenzsicher. Die Konzerne weisen das zurück, man werde bei Rückbau und Entlagerung seinen Verpflichtungen nachkommen. Entlagerung, Verpflichtungen? Korrigiere mich bitte jemand, wenn ich mich irre, aber mein letzter Stand war die Entlagerung bezahlter Steuerzahler. Und zwar komplett für die nächsten 10 Milliarden Jahre, die es braucht, da Geld reinzublasen. Na, also, aber hey, also die Atomkonzerne sagen, ja, nee, das ist alles harmlos. Ja, nur nochmal fürs Protokoll, für den Fall, dass es irgendwo nicht harmlos sein sollte. Na, die AKW-Betreiberchefs dürften immer noch persönlich identifizierbar sein, deren Privatvermögen. Das hätte ich dann gerne, dass das beschlagnahmt wird. Sollte es nötig werden. So, Neues vom Terror. Da gab es Amokgarn, weil nämlich ein Amokläufer in Ungarn mit dem Schwert mindestens 4 Menschen getötet hätte. 3 weitere Personen seien bei der Bluttat in einem Privathaus in der Ortschaft, ach du je, Die kann ich nur falsch aussprechen. K-U-L-C-S, wie spricht man das aus? Wie auch immer, verletzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf Rettungsmannschaften. Nach Medienberichten soll sich der Täter noch mit mehreren Menschen in seinem Haus eingeschlossen haben. Irgendwas blinkert hier doch. Oder habe ich es am Auge? Am rechten Auge? Ich habe am rechten Auge kein Blinkern. Am linken würde ich verstehen. Eine Antiterroreinheit hat sich von Budapest auf den Weg zum Schauplatz des Geschehens 60 Kilometer südlich von Budapest gemacht. Es soll sich um eine Familientragödie handeln. An sich irgendwie kein akuter Fall von Terror, aber mit einem Schwert. Ja, okay, das war dann irgendwie... Schwert war, glaube ich, nicht das letzte Wort, was sie da verwendet hatten. Ich glaube, irgendwie Axt oder so. Also, what? Aber hey, immerhin kreativ. Am Samstag gab es dann die Hertik. Bayerns Innenvollidiot Hermann wirft muslimischen Verbänden in Deutschland mangelnden Einsatz für die Integration von Zuwanderern vor. Der CSU-Politiker sagte der Nachrichtenagentur die APD, vielfach treten diese Organisationen nur mit Forderungen an den Staat und Gesellschaft in Erscheinung. Sie haben nämlich gefälligst erstmal Deutschkurse zu absolvieren, bevor sie Forderungen stellen dürften. Und auch dann dürfen sie keine Forderungen stellen, weil sie haben dann gefälligst dem christlichen Glauben anzugehören. Dann dürften sie der CSU beitreten und dann dürften sie Forderungen an muslimische Verbände stellen. Also ich meine, ich finde den Hermann putzig. Dem ist irgendwie auch noch nicht bewusst, dass gerade Moslems gegenüber dauernd irgendwelche Forderungen aus seiner Ecke kommen und dass dann da Verbände natürlich irgendwie Wünsche haben, so frei nach dem Motto, wie wär's denn mal? Wenn ihr von uns verlangt, dass wir Deutsch lernen, dann macht doch Kurse. Und zwar Kurse, wo wir auch hin können und nicht Kurse, die überlaufen sind, wo keiner hin kann, wo man eh nichts lernt. Ja, aber hey. Zudem halte der Zentralrat der Muslime offenbar so wenig von unserer Rechts- und Werteordnung, dass er noch immer an einer umstrittenen islamischen Charta festhalte und sogar den Dialog mit Staat und Kommunen in der Islamkonferenz aufgekündigt habe. Die Islamkonferenz, bei der ich noch irgendwie im Hinterkopf habe, bevor die losging, hat Brüllrich sich hingestellt und gesagt, ja, aber ihr müsst euch vom Terror lossagen. Ja, wo ich, nur noch mal fürs Protokoll, ich habe nicht vernommen, dass irgendjemand der ach so christlich geprägten CDU-CSU-Pfeifen sich vom christlichen Terror losgesagt hätte, wie Kreuzzüge, wie Breivik. Ja, ist mir nicht bekannt. Also entweder haben sie es nicht oder sie haben es sehr, 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 sehr leise. Also ich plädiere für haben sie nicht, weil sehr leise hätte ich doch irgendwie vermutet, dass mir das irgendwo begegnet wäre. Hermann fügte hinzu, solche Verbände förderten nicht die Integration, sondern täten eher das Gegenteil. Ja, dass irgendwie eine gewisse CSU für die Integration auch eher schädlich ist. Das nehme ich jetzt einfach nur mal so als Tatsache, stell sie in den Raum und lass sie da stehen. Weil ist so. Ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Dienstag gab es dann Breirechnung. Weil nämlich es ein neues Gutachten in der Causa Breivik gibt, na, nur nochmal auf den Hinterkopf, irgendwann letztes Jahr gab es ein erstes Gutachten, so von wegen, ja, der wäre gaga, der wäre nicht zurechnungsfähig, woraufhin er dann rumgetönt hat, nein, er sei doch zurechnungsfähig, wo mir nicht ganz klar ist, wo der eigentlich damit hin will, aber ne, also allein die Tatsache, dass er darauf besteht, zurechnungsfähig zu sein, halte ich für einen Beweis dafür, dass das eigentlich nicht sein kann, na, weil wenn er nicht zurechnungsfähig ist, dann können sie den in irgendeine psychiatrische Einrichtung kippen und den da lassen. Wenn er zurechnungsfähig ist, dann kommt er halt in den Knast. Und das so tendenziell irgendwie zweistellige Anzahl Jahre. Also ist mir nicht ganz klar, warum der darauf besteht, zurechnungsfähig sein zu wollen. Aber ja. Und jedenfalls gibt es da jetzt ein neues Gutachten. Er wäre nämlich doch zurechnungsfähig. Das neue Gutachten wurde heute beim zuständigen Gericht in Oslo eingereicht. Eine erste Beurteilung im November hatte ihn als unzurechnungsfähig eingestuft. Der rechtsradikale Islamhasser wird für den Tod von 77 Menschen verantwortlich gemacht. Na, übrigens, wäre er ein Moslem, wäre er ein Islamist. Na, hier ist er nur ein rechtsradikaler Islamhasser. Na, Christist, liebe Medien. Christist ist der Begriff, den ihr nicht verwenden wollt. Ja, also da gibt es also jetzt zwei Gutachten. Es gibt ein Gutachten aus dem November. Da steht drin, der hat nicht alle Murmeln im Schädel. Es gibt ein zweites Gutachten von letzte Woche. Da steht drin, er hat doch alle Murmeln. Ja, und irgendwie offizielles Wording war jetzt, ja, und man werde dann auch bei der Verhandlung, die jetzt demnächst losgeht, beide Gutachten heranziehen. Nachdem die sich beide ziemlich widersprechen dürften, also zumindest so von der Kurzzusammenfassung her, könnte ich mir das interessant vorstellen. So, ja, er hat gleichzeitig alle Tüten im Schrank und gleichzeitig aber auch nicht. Ja, nee, klar, Quantenzustand oder was wird das, wenn es fertig ist. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gibt es Neuigkeiten aus Ägypten, nämlich Geheimdidat. Der ehemalige Geheimdienstchef Suleiman will nämlich jetzt doch bei der Präsidentschaftswahl Ende Mai antreten. Nach einer Kundgebung von Anhängern in der Hauptstadt Kairo für seine Kandidatur teilte Suleiman mit, er werde dem Aufruf der Demonstranten folgen. Erst kürzlich hatte sich Suleiman offiziell aus dem Kreis der Bewerber verabschiedet und dies mit nicht näher erläuterten Hindernissen begründet. Dass ausgerechnet der Geheimdienstchef Präsidödel werden will, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie leichte Bauchschmerzen mit. Muss an mir liegen. So, genau, das war's zu Ägypten. Dann gab es Neues von der Kirche, nämlich Pägeln. Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz und Trierer Bischof Ackermann hat sich für eine Überarbeitung der Missbrauchsleitlinien ausgesprochen. Missbrauchsleitlinien klingt auch so ein kleines bisschen doppeldeutig, so von wegen, ja, es gäbe ein Regelwerk, wie missbraucht zu werden hätte. Aber hey, ob und wie jemand weiter glaubwürdig als Priester arbeiten könne, wenn er Missbrauchstäter geworden sei, das sei die Frage, der wir uns zu stellen haben, sagte Ackermann dem trierischen Volksfreund. Er sehe daher einen Nachbesserungsbedarf. Nur nochmal zum Mitmeißeln. Es gibt also laut Ackermann tatsächlich eine Debatte irgendwo darüber, dass jemand, der bereits Menschen misshandelt hat, noch Priester sein könne? Naja, also ich meine, okay, irgendwie du sollst nicht missbrauchen, ist keins von den 10 Geboten. Aber so ganz tendenziell würde ich mal behaupten, also zumindest wenn die tatsächlich Gewalt gegenüber Kindern ausgeübt hätten oder auch Gewalt gegenüber Erwachsenen, for that matter, da wäre das zumindest in meinem naiven moralischen Weltbild irgendwie ein Punkt, dass man sagen kann, nee, also die sind nicht geeignet, moralisch noch irgendwas als Vorbild tun zu können. Na, irgendjemandem zu sagen, wie er zu leben hätte oder überhaupt irgendetwas sich zu äußern. Na, weil also das passt für mich nicht zusammen. Aber maybe that's just me. Er sehe daher einen Nachbesserungsbedarf bei den Richtlinien. Naja, nachdem er sich ja an die offiziell bisher verkündeten, nein, also wer schon mal Täter gewesen ist, der könne ja nicht mehr Priester sein. Ach doch, bei ihm schon. Ja, aber wer schon mal sich an Kindern vergangen hat, darf nicht mehr mit Kindern arbeiten. Ach doch, bei ihm schon. Was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Entweder hat er wirklich richtig gute Begründungen, die mir nur nirgendwo begegnet sind, was ich jetzt absolut nicht ausschließen will. Ne? Also so dolle interessieren mich die Katholiken nicht. Aber also entweder hat er eine wirklich ausführliche Liste an Begründungen, warum das denn bei ihm so ist, oder er ignoriert die Regeln ganz bewusst, setzt sich über die hinweg. Da wäre dann mal spannend, warum. Aber hey. Nur die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ausgeschlossen, außer bei ihm. Na, da gibt es halt auch den einen Fall mindestens, wo ein bereits auffällig gewordener Geistlicher auch mit Kindern zu tun hatte, plötzlich wieder. Wo ich nicht weiß, ob der unbeaufsichtigt war, aber wenn er unbeaufsichtigt war, na, dann viel Spaß. Na, also ich meine, die Begründung, die wird mich dann bei Gelegenheit wirklich mal interessieren. Das Magazin Der Spiegel hatte Mitte März berichtet, dass im Bistum Trier mehrere katholische Priester im Einsatz sind, die früher als pädophil aufgefallen sein sollen. Na, aber im Fall Emden machen wir uns da jetzt irgendwie so eine Wolke. Ist schon putzig. Genau. Das war es dann auch aus der Kirche. Ich meine, dass da irgendwie da noch Ratze jetzt schon wieder rumtönt, so von wegen, es gäbe da irgendwie Wünsche von Priestern, man möge doch auch Frauen das Priesteramt ermöglichen. Nein, das geht ja gar nicht, weil die wären ja die Revolution und das kann doch nicht sein. Ich meine, dass die Kirche irgendwie inzwischen einen sehr eingerosteten Zustand vermittelt, dass sie wirklich überhaupt nicht mehr reformwillig, gut, reformwillig war sie, glaube ich, irgendwie nie, aber dass sie nicht mal in der Lage ist, irgendwie zu realisieren, dass sie irgendwie einige tausend Jahre veraltete Weltsicht mit sich rumtragen, die an einigen Ecken mit der Realität immer wieder kollidiert. Das, ja. So, Neues von der Vorratsdatenspeicherung. Da gibt's erstmal aus Baden-Württemberg vom dortigen Innenvollidioten Reinhold Gall den Wunsch, eine baldige Regelung der heftig umstrittenen Vorratsdatenspeicherung haben zu wollen. Seit dem Urteil des Verfassungsgerichts vom 2. März 2010 sei die Aufklärung von Straftaten dem Zufall überlassen. Herr Gall, nur noch mal fürs Protokoll, für diese Aussage haben Sie bestimmt Belege, dass überhaupt keine Verbrechen mehr aufgeklärt werden konnten, seit es keine Vorratsdatenspeicherung mehr gibt, weil aus der polizeilichen Kriminalstatistik der offiziellen lässt sich so etwas nicht herleiten. Also haben Sie bestimmt irgendeine andere Statistik zur Hand, Beweise für Ihre Aussage, oder haben Sie etwa nur aus Ihrem Arsch gesprochen, Herr SPD-Minister? Na? Derzeit sei nur noch der Zugriff auf Telekommunikationsdaten möglich, die von den Diensteanbietern etwa zur Erstellung von Rechnungen oder zur Dokumentation gespeichert werden, was ziemlich genau dem entspricht, was zur Vorratsdatenspeicherungszeiten da war. Na, da habe ich mich ja letztes Jahr, als die Liste da aus dem einen landeskriminellen Amt rausgesickert war, habe ich mich doch darüber aufgeregt. Wo auch Schaar irgendwie gesagt hatte, nee, also wenn die Betreiber behaupten, sie brauchten das zur Rechnung, dann ist das schon in Ordnung. Dass sie zum Beispiel bei Handytelefonaten, wo es überhaupt nicht mal ansatzweise abrechnungsrelevant ist, die Position des Mobiltelefons speichern und das bummelig für ein halbes Jahr oder bis zu ein halbes Jahr behalten. Na, also so von wegen, ja, das geht doch nicht und die speichern doch gar nichts mehr. Doch, die speichern sehr wohl. Das übrigens illegal. Na, aber hey, wenn unser Bundesdatenschutzbeauftragter Quickfries Plus da seine Fresse nicht aufkriegt, na, aber wehe Facebook wagt das irgendetwas zu tun, dann ist die Aufregung wieder schnell und laut und groß und buh und ba und bö. Na? Also, ja, der SPD-Gall, dem mir zumindest nicht bekannt wäre, dass ihm irgendwie öffentlich widersprochen wurde, schon gar nicht von der SPD, der hat rumgetönt, ja, aber man könne jetzt doch keine Verbrechen mehr aufklären. Ja, nee, klar. Na, also, wie gesagt, die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, die sagt das nicht. Also, entweder gibt es da noch irgendwo andere Statistiken. Wo im Hintergrund ist ein Motorflugzeug? Entweder gibt es da noch irgendwo andere Statistiken, aus denen das hervorgeht, oder der Herr Gall hat schlicht und ergreifend aus seinem Arsch gesprochen. Mein Tipp, letzteres. So, am Montag gab es dann den Scharschlag, weil mich der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Quickfries plus Schar über die Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung diskutieren will. Die Politik solle zunächst auf die Reform der EU-Richtlinie warten, sagte Schar der dpa. Seit Monaten streitete die Koalition über eine Neuregelung. Die vom Justizministerium vorgeschlagene anlassbezogene Speicherung geht der Union nicht weit genug. Sie will eine pauschale Speicherung der Telefon- und Internetverbindungsdaten von mindestens 6 Monaten. Schaar sagte, er erwarte trotzdem, dass es eine Diskussion über die Vorschläge aus dem Justizministerium gebe. Na, er ist ja damit aufgefallen, dass er 7 Tage Vorratsdatenspeicherung haben wollte. Sein Quickfries Plus. Na, von daher hat er sich in meinen Augen ja schon vor bummelig einem halben Jahr, wenn es denn nicht schon länger her ist, völlig disqualifiziert. Na, plus, dass er eben bei der Geschichte, als dann bekannt wurde, dass die Telefonanbieter mehr Daten, als man irgendwie sinnvoll für eine Abrechnung auch nur ansatzweise heranziehen könnte, ziemlich anlasslos, ziemlich lange speichern. Wo er dann gesagt hat, ja, aber wenn die behaupten, das ist für die Rechnung, dann ist das doch in Ordnung. Was mir dann auch nur einfällt, ja, Herr Schaar. Also das nächste Mal, dass irgendwie Facebook was tut, halten so schön die Fresse. Na, ich meine, Weichei hat sich ja auch nicht geäußert. Okay. Können wir noch argumentieren, ja, das ist aber Bundesaufgabe, nicht schleswig-holsteinische Landesaufgabe. Aber ja. Also die haben sich ja alle der Reihe nach disqualifiziert. So, dann habe ich mir hier Israel reingeklebt. Und zwar eigentlich auch nur deswegen, weil irgendwann vorletzte Woche, also jedenfalls da Mittwoch, hatte der Grass, Günther Grass, seines Zeichens irgendwie ja auch Nobelpreisträger, Er nennt es Gedicht, was eigentlich auch nur daran liegt, dass da Zeilenumbrüche mitten in den Sätzen rumstehen. Veröffentlicht so von wegen, was mal gesagt werden muss, so von wegen, ja, Israel hat Atombomben und Israel macht den Eindruck, dass sie den Iran angreifen wollen könnten. Das muss man doch mal sagen können. Und da hat er dann auch irgendwo, da taucht er dann auch auf so, ja, und Vorwurf von Antisemitismus wäre dann bestimmt auch wieder aus dem Hut gezaubert. Und nun ja, genau, das ist dann auch passiert. Und großes Buhai. Ich meine, ja, Israel hat A-Bomben. Israel hat übrigens, soweit ich informiert bin, auch keinen einzigen von den Atomwaffensperrverträgen unterschrieben. Im Gegensatz zu einem Iran. Also Israel dürfte kein AKW bauen, Iran schon. Iran ist aber böse, weil die könnten ja eine A-Bombe bauen wollen. Und ach, mach die nicht platt, hätte doch mal in einem Nebensatz und bla Fasel. Ja, und irgendwer aus dem Iran, ich weiß nicht, ob es Ahmadinejad war oder irgendein anderer Irrer, hat dann ja auch rumgetönt, so von wegen, ja, also nee, also Israels Existenzrecht, nee, das könnte man nicht anerkennen. Wo man da dann auch wieder das Kleingedruckte lesen müsste, welches Israel meint er denn eigentlich? Meint ihr Israel das Land wie nur Juden dürfen da leben? Oder meint ihr Israel wie das Land auf dem Gebiet da, wo früher mal Palästina war und jetzt Israel und Palästina unfreiwillig zusammen? Weil also zumindest die Palästinenser sich das nicht aktiv aussuchen durften, ob sie denn da jetzt nun eigentlich von den Israelis eingenommen werden wollen. Mit mehr oder weniger Gewalt. Ja, aber also jedenfalls krass hat er da sein er nennt es Gedicht veröffentlicht und Buhai, großes Blabla. Ja, an sich fällt das für mich in die Kategorie, ja, ich meine, dass Israel A-Bomben hat, ist jetzt schon wie lange bekannt? Dass Israel laute Geräusche macht, dass sie den Iran bei der erstbesten Gelegenheit im Grunde den Boden bomben wollen, ist auch keine Überraschung. Plus, nachdem die USA die gleichen Geräusche schon verursacht hat, gehe ich mal davon aus, dass die USA da mitmachen werden. Also wenn Herr Obama nicht plötzlich sein Kleingeld, an das er glauben kann, findet, gehe ich jedenfalls davon aus, dass da der Krieg in der Region dann richtig fies losgeht und dass das nicht unbedingt gut ist für die Welt. Nun ja. Ja, ach, morgen Nachmittag schauert's. Jetzt weiß ich schon, ich kenne die Vorhersage, aus der das kommt. Und jedenfalls gab es dann diese Woche, beziehungsweise hier am Sonntag, eine besonders souveräne Reaktion von Israel. Die haben dann nämlich festgestellt, dass der Gras ja früher mal bei der SS gewesen ist. Und deswegen hätten sie ihm jetzt ein Einreiseverbot erteilt. Das hat ja überhaupt nichts mit aktuellen tagespolitischen Geschehnissen zu tun. Ich meine, dass Gras irgendwie kurz nachdem er den Nobelpreis bekommen hat, da zugegeben hat, ja, er war übrigens auch mal Waffen-SS-Mitglied. Ist jetzt auch schon ein paar Minuten länger her, aber ja, also in Israel, da haben sie dann erst die Zeitung von Arnold Höf gefunden und danach gelesen und festgestellt, huch, nee, also SS-Mitglieder, die dürfen wir ja hier nicht ins Land lassen. Kann man ja dann auch gut fundiert begründen, warum man SS-Mitglieder nicht im Land haben will, aber dass sie da jetzt ausgerechnet mit der Reaktion rauskommen, vorsichtig formuliert eine zumindest zeitliche Koinzidenz zu dem, er nennt es Gedicht, lässt sich nicht weit von sich weisen. Aber mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie mir auch nicht bekannt wäre, dass irgendjemand mal inhaltlich Stellung genommen hätte. Es gibt meines Wissens keine Aussage aus Israel. Nein, wir haben keine A-Bomben. Oder nein, wir beabsichtigen auch nicht, den Iran anzugreifen. Präventivschlag. Wir bomben sie erst in die Steinzeit. Gibt es irgendwie keine Aussagen zu oder zumindest keine, von denen ich mitbekommen hätte. Von daher machen sie sich dann auch nicht wirklich besonders viele Freunde, wenn sie dann so reagieren. Ich meine, okay, Einreiseverbot, schon mein Reiseverbot. Herr Gras ist alt genug, dass er tendenziell nicht unbedingt nach Israel reisen muss. Ja, aber ja, ist schon putzig. Ja, und dann gab es auch noch irgendwie so Aussagen von wegen, ja, und der würde aber, und das geht doch nicht, und er würde doch jetzt Israel und Iran gleichsetzen. Und das kann man doch nicht machen. Ja, ich meine, das eine ist ein islamischer fast Gottesstaat, ne, wo da irgendwie der Ahmadinejad ist ja gar nicht der echte Chef. Der echte Chef ist ja irgendwie da der, komme ich drauf? Da der Ayatollah halt, der geistliche Führer. Wenn der sagt, bombt, und Ahmadinejad sagt, nein, bombt nicht, dann wird tendenziell doch gebombt. Gut, ob der Ahmadinejad gegebenenfalls sagen würde, nein, bombt nicht, ist dann eine andere spannende Frage. Ne? Also ich meine, zuzutrauen wäre es ihm, aber er ist halt nicht der die Fäden in der Hand hält. Nicht der einzige zumindest. Dann gab es Geräusche aus Richtung Iran, die irgendwie in der Kategorie nicht wirklich überraschend aussahen, nämlich so frei nach dem Motto, man wolle ein nationales Intranet basteln und das würde demnächst dann auch aktiv werden. Dazu fiel mir nur ein, also irgendwie das letzte Mal, dass ich von dem iranischen Intranet gehört habe, das ist jetzt ein Jahr her, anderthalb, ist jedenfalls schon eine Weile her. Aber ja, also dass sie sowas beabsichtigen, ist immer wieder mal über meinen Radar gehuscht und habe ich, glaube ich, auch in Podcast-Form das eine oder andere Mal erwähnt und da gab es also jetzt hier am Dienstag einen Heise-Artikel, dass nämlich vom Iran aus demnächst ausländische Webseiten nur noch sehr eingeschränkt erreichbar sein sollen. Hat laut einem Bericht der International Business Times der iranische Minister für Informations- und Kommunikationstechnik bekannt gegeben. Ab August sollen demnach alle iranischen Internet-Service-Provider nur noch den Zugang zu einem nationalen Internet zulassen. Damit würden Pläne umgesetzt, die vor knapp einem Jahr bekannt wurden. Okay, vor knapp einem Jahr war's. Also, ja, dass sie da so eine Absichten haben, ist bei mir schon länger irgendwie da so im Hinterkopf. Und von daher, ja, Gott, da haben sie da jetzt einen Termin rangehängt. Ein Stückchen später hieß es dann, nein, das sei alles gar nicht so gemeint gewesen. Aber dass sie die Absicht halt schon länger mit sich rumtragen, ist bekannt. Von daher fand ich das ein putzig, dass sich da irgendwie Leute dann künstlich aufgeregt haben. So, nein, das geht doch nicht. Das Internet abschalten, das darf doch nur die CDU. Ja, besonders putzig, wenn sich dann hier Leute aufregen, die selber überhaupt kein Problem mit Zensursela und Co. hatten. Nein, also das dürfen die jetzt aber nicht. Und denk doch an den islamischen Frühling. Ja. So, gestern gab es dann vom EGMR ein Urteil. Oder vielleicht auch derer mehrere, aber eins, was zumindest in Deutschland auch Wellen gemacht hat. Da ging es darum, beziehungsweise ich nehme einfach die dpa-Meldung. Inzest darf in Deutschland weiter bestraft werden. Zu diesem Urteil kam der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Die Richter wiesen die Beschwerde eines 35-Jährigen aus Leipzig ab, der jahrelang eine Liebesbeziehung mit seiner Schwester hatte, von der er allerdings wohl irgendwie nicht wusste, dass es seine Schwester ist, sondern das erst später rausgefunden hat und dafür mehrfach ins Gefängnis musste, weil er hat es gewagt, nicht nur eine Liebesbeziehung mit ihr zu haben, und auch nicht nur sexuell mit ihr zu verkehren, sondern sogar Kinder mit ihr zu haben. Das ist ja das Schlimme. Moralisch ganz böse. Ne? Also ich meine irgendwie alle anderen Formen von geschlechtlichem Verkehr, die nicht normaler Geschlechtsverkehr sind, also keine vaginale Penetration, sind ja völlig zulässig. Aber wehe, man schläft miteinander. Vom Gericht hieß es, der Umgang mit Inzest sei in Europa nicht einheitlich geregelt. Und deswegen wäre es in Ordnung, dass es in Deutschland ein Gesetz gibt, wo die Begründung dafür also moralisch dünn wird. Weil, der Witz ist halt der, wenn Geschwister miteinander Kinder haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die behindert sind. So, wenn man jetzt allerdings sagt, okay, behinderte Kinder mit in Kauf zu nehmen beim Geschlechtsverkehr, ist das Problem, dann müsste man genauso auch Menschen mit genetischen genetischen Schäden das Kinderkriegen verbieten, weil bei denen ist die Wahrscheinlichkeit ja tendenziell auch höher. Tut keiner. Na, beim Inzest tun sie es dann eben wegen, weil ist halt hysterisch gewachsen. Weil wir es schon immer so gemacht haben. Na, und warum haben wir es schon immer so gemacht? Naja, weil das halt schon länger bekannt ist, dass wenn irgendwie Geschwister miteinander Kinder haben, dann haben die häufiger Schäden. Ja, schön, wenn irgendwie Down-Syndrom-Menschen, ich weiß gar nicht, ob die ein akutes Interesse daran haben, sich vorzupflanzen, aber sollten die das wollen, na, da ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass sie gegebenenfalls vielleicht sogar Totgeburten zeugen. Ja? Also, der EGMR sagt jedenfalls, also die deutsche Gesetzgebung, die sei mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar. Wegen Weltschwurbel, Schwurbel, 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 Schwurbel. Ja, jedes Land hat da irgendwie andere Moralvoraussetzungen und in Deutschland gibt es halt irgendwie die Moralvoraussetzung, Inzest ist böse. Und in dem Fall ist es halt nur insofern interessant, als der man sich tatsächlich jetzt durch sämtliche Instanzen durchgeklagt hat, inklusive BVFG, die eben alle gegen ihn entschieden haben. Die Frau hat inzwischen sich auch von ihm schon getrennt. Ich meine, das ist ja auch irgendwie nicht unlogisch. Wenn irgendwie die gesamte Gesellschaft ächtet, dass die da miteinander zu tun haben, dann lässt sich das halt auch irgendwann aufs Privatleben raus. Tja, und deswegen darf also in Deutschland Inzest weiterhin verboten sein. Inzest im Sinne von, wenn man denn Vaginalverkehr mit Geschwistern hat. Ja, die Begründung dafür ist dann entsprechend dünn. Habe ich nebenbei irgendwie die sprechende Uhr einfach die ganze Zeit nicht gehört? Oder habe ich sie noch nicht bewusst wahrgenommen? Dann nehme ich gleich um 9. Und immerhin habe ich es geschafft, die halbe Stunde hier schon voll zu labern. Piep, piep. Die sprechende Uhr ist definitiv an, sagt das 4S. Gut, wenn das 4S sagt, die ist an, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt theoretisch das letzte Stück Musik, was ich von Alison Krauss hätte. Theopraktisch nicht. Und zwar eben kürzlich TM nochmal bei Jamendo nachgeguckt, ob es denn irgendwie noch mehr von der Frau gibt. Festgestellt, naja, es gibt da jetzt noch ein Album, das habe ich noch nicht. Das eine Album ist aber genau ein... 9 Uhr. Genau, ein Titel groß, und zwar heißt der Arthur. Das Album heißt Arthur Up to the Mountain. Gefunden bei Jamendo, 3 Minuten 32 ist der dann lang, der Titel. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Theoretisch wäre das das Ende von Alison Krauss Musik in meinem Podcast. Theopraktisch habe ich dann irgendwann beschlossen, nö, ich kann auch einfach wieder vorne anfangen. Deswegen geht es dann nächste Woche wieder vorne los. Mit Musik, die ich schon mal im Podcast hatte, aber ich... So, genau. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Gefolgt von Herrn Malmsheimer aus dem Mai 2011, der sich in der 43. Anstaltssendung über Kinder in 4 Minuten 42 geäußert hat. Wo ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob das irgendwie nicht eventuell sogar schon das letzte längere Malmsheimer Solo gewesen sein könnte. So viele habe ich von dem jedenfalls auch nicht mehr. So, genau, das kriegt ihr dann auch auf die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ich sonst so gemacht habe. Teil 1 ist grün. Quietschkinder. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, zum Beispiel, wenn ihr nur diesen Teil gehört habt, die Frage, was ist denn mit dem Auge? Teil 3. Oder, warum nimmst du denn eigentlich an einem Freitag den 13. auf? Das geht doch nicht, da passieren doch böse Dinge. Nö. Fühlt euch dazu eingeladen, zum Beispiel einen Kommentar zu hinterlassen im compiblog.de, Compot 315 Teil 1, oder eine Mail zu schreiben an compiblog@googlemail.com oder @compot zu erwähnen. Bei jenem Dienst, wo das @-Zeichen, um jetzt mal Twitter nicht namentlich zu nennen. Ach nee, wir sind ja nicht in Frankreich, da darf ich das. Oder mich bei Google Plus zu erwähnen. Wie erwähnt man eigentlich Google Plus, ohne Google Plus zu sagen? Gut, ich bin nicht in Frankreich, von daher habe ich das Problem nicht. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Arthur von Alison Krauss und Malmsheimer über Kinder. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Would you stay with me while I was losing? you still love me if I forgot you? If my heart held to only a thread, in the flicker of eyes I will see you. Would you carry me back from
Herr Priol, Kinder sind die Hoffnung.
Ja, nein, ich verstehe nicht.
Kinder sind die Hoffnung, Herr Priol!
Ja, ja, aber ausgenommen die von meiner Schwester.
Naja, Erwachsene sind immer total labil. Kinder stabilisieren Stimmungen.
Bibi, ich bin überhaupt nicht in der Stimmung.
Das kenne ich. Bevor meine Kinder mein Privatleben beendeten, war ich ein Mann von ständig wechselnden Stimmungen und Launen. Keiner hat es mit mir ausgehalten, wirklich wahr.
Ja, ich glaube, ich gehe jetzt.
Und sehen Sie, seit meine Kinder mich aber bei sich wohnen lassen, haben sich diese ständig wechselnden Stimmungen und Launen zu einer stabilen Grundstimmung verschlechtert. Weil das Kleinkind versteht es, wiewohl es nichts versteht, den Tagesablauf herrlich arrhythmisch zu strukturieren. Was nur ausgefuchsten Jazzmusikern wirklich gefällt. Diese haben aber in aller Regel keine Kinder. Das Kind erwacht, herrlich erfrischt, aus traumlosem Schlummer. Es ist 3.15 Uhr. Es hungert. Ihm dürstet nach der milchsatten Brust der Mutter. Es beginnt zu schreien. Das hört der Vater, der den leichten Schlaf des Jägers und Sammlers schläft. Die Gattin sägt derweil den Westerwald auf Kaminholzlänge. Der Vater entsteigt dem schlafwarmen Pfühl, das Kind zu holen, das noch nicht selber laufen kann. Wie kann es Hunger haben, wenn es nichts tut? Noch nicht mal laufen. Solche und ähnliche Fragen schlingern dem Vater durch das Schlafgespinst umwobene Hirn, während seine Laune in den Minusbereich durchsackt. Er hebt das Kind aus seinem Nest und will es der Mutter reichen, wird aber von strengen Dünsten umweht, als sie die Bettdecke lüftet. Er hält inne und versucht, sich zu besinnen. In aller Regel hat das Kind unter sich gemacht. Er beschließt es darauf, ihn zu untersuchen. Sollte sich dann herausstellen, dass wieder erwarten er selbst oder gar die Mutter frische Unterwäsche braucht, kann er das Kind ja wieder zurücklegen. Vielleicht auf den Flur. Vor die Nachbarwohnung. Er öffnet die komplizierte Unterleibsverschnürung des Kindes und erblickt Unschönes. Gleichzeitig raubt ihm der aus dieser Region aufsteigende Dunst das Augenlicht. Seine Laune schlägt am physikalisch absoluten Nullpunkt auf und bleibt derangiert liegen. Er entfernt die Gesäßpaste und ölt das Kind großzügig ein. So großzügig, wie sonst nur belgische Kartoffelstäbchen in Fett getaucht werden. Das Kind schwimmt und ist infolge dieser letzten Ölung nur schwer zu fassen. Außerdem bemerkt der Vater, dass große Teile der kindlichen Hinterlassenschaft nicht mit deren Hülle in den dafür bereitstehenden Blecheimer mit fußauslösbarem Klappdeckel entsorgt wurden, sondern als Preis für die unzureichende Beleuchtungssituation an seinen Fingern und am Handrücken kleben. Der Vater reinigt sich die Hände an der Schlafanzugjacke und reicht der Mutter das Kind. Dies aber nach wie vor eine schlummernde, kann es ihm also nicht abnehmen. Der Vater verliert in völliger Dunkelheit über dem mütterlichen Bett mit seinem Kind in Vorhalte das Gleichgewicht und stürzt das Kind zwanghaft hochhaltend auf die Mutter. Deren gesamter Launenvorrat entlädt sie im Erwachen komplett stoß- und schwallartig in lymphatisches System und damit zeitgleich über den Vater.
Der Vater steht wie ein mit Öl begossener Pudel mit Kacke an der Jacke im stockdunklen Schlafzimmer und hält die Würdigung seiner Person und seiner offenkundigen Talente durch die Gattin aus. Er versucht, wach zu bleiben. Er hört, wie das Kind andockt und zu saugen beginnt. Er hört, wie die Mutter versucht, es festzuhalten, was wegen des Ölfilms nicht recht gelingen will. Die Mutter legt das Kind auf die Betthälfte des Vaters und gibt ihm auf der Seite liegend die Brust. Also dem Kind, nicht dem Vater. Der Vater schläft ihm stehen in der Mitte des Zimmers ein. Er wird am Morgen ohne Gefühl in den Beinen und ohne Laune erwachen. Die Gattin wird eine Laune haben, aber keine gute, weil sie in einem Ölfleck erwacht. Das Kind wird auch erwachen, aber erfrischt und in bester Stimmung. Dieses hier skizzierte familiäre Stimmungsgemälde wird sich bis zum Abitur des Kleinen nur noch in Nuancen, also in Frankreich, ändern, kann demnach folgerichtig als fertiggestellt betrachtet werden und somit gerahmt werden. Ich danke Ihnen sehr.